Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie Covid-19 den globalen Süden bedroht. In Westeuropa und Nordamerika hofft man auf ein Abklingen der Pandemie. In Afrika und Lateinamerika steht die Welle der Erkrankungen. Erst am Anfang warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Schon jetzt wird ein sprunghafter Anstieg von Armut und Verzweiflung registriert. Ich spreche gleich mit Karim El-Guhari in Kairo über Covid-19 in den arabischen Staaten und mit dem Politikwissenschaftler Jacob Lazar in der brasilianischen Metropole Sao Paulo über Jair Bolsonaro, den brasilianischen Präsidenten, der behauptet, dass der Coronavirus nur eine kleine Grippe ist. Aber zuerst Informationen über den Stand der Pandemie in Afrika, einen Kontinent, in dem es in vielen Ländern nur sehr schwache Gesundheitssysteme gibt. Engagiert beim Schutz der Bevölkerung ist die NGO Ärzte ohne Grenzen. Ich begrüße den Top-Experten für extreme Hilfseinsätze der Ärzte ohne Grenzen vor dem Mikrofon, Markus Bachmann. Hallo.
Ja, guten Tag.
Markus Bachmann war für die Ärzte ohne Grenzen in Sierra Leone im Einsatz, im Südsudan, in der Demokratischen Republik Kongo und in vielen anderen Krisengebieten. Herr Bachmann, die WHO warnt davor, dass die Pandemie in Afrika erst ganz am Anfang steht. Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr?
Die Teams von Ärzte ohne Grenzen sind in sehr vielen afrikanischen Ländern, teilweise seit Jahrzehnten, in vielen Ländern seit Jahren. Und was wir tatsächlich beobachten, ist, dass die Pandemie möglicherweise etwas später angekommen ist als in anderen Kontinenten. Die meisten Länder haben ihre ersten Fälle im Lauf des Monats März, ganz wenige am Ende des Monats Februar gemeldet. Was wir allerdings jetzt sehr klar sehen, sind Länder, in denen es zu einem exponentiellen Wachstum, zu einem exponentiellen Vermehren der Fälle kommt. Das sind Länder dabei wie Somalia, Djibouti, Sudan in Ostafrika, Länder wie Sierra Leone, Mali, Gabun, in Zentral- und in Westafrika. Und wie gesagt, was wir ganz klar erkennen können, ist, es gibt keinen Unterschied in der Kinetik der Epidemie. Es ist einfach nur zeitversetzt.
Wie reagiert die Bevölkerung in diesen von Ihnen genannten Ländern?
Afrika ist natürlich ein sehr großer Kontinent mit 55 Nationen, Territorien. Man kann das nicht ganz einfach über einen Kamm scheren. Während die urbanen, die hauptstädtischen Bevölkerungen relativ gut vernetzt sind und informiert sind und daher auch über den Stand der Bekämpfungsmaßnahmen im globalen Norden gut informiert sind, reagiert und entsprechend besorgt und mit Anspannung reagieren, gibt es natürlich viele Landstriche, in denen Menschen auch von anderen dominierenden humanitären Krisen betroffen sind, von Konflikt, Vertreibung, von anderen Epidemien, wie zum Beispiel im Ostkongo, wo nach wie vor die Ebola-Epidemie nicht zu einem Ende gekommen ist, wo die Menschen viel weniger vernetzt sind und einfach andere Prioritäten haben, zum Teil aber auch überhaupt keine Information noch haben. Was ist das Coronavirus? Wie kann ich mich schützen? Was sind die Konsequenzen?
Sie haben Südsudan genannt und Somalia, Staaten, in denen es in weiten Strecken Bürgerkrieg gibt, in denen keine staatlichen Organe das Land wirklich kontrollieren. Gibt es dort so irgendetwas, das mit Lockdown in Europa vergleichbar ist?
Wir beobachten mit großer Sorge, dass viele, viele Staaten des globalen Südens Strategien, die im globalen Norden jetzt in der Bekämpfung des Coronavirus angewandt werden, übernehmen oder zu übernehmen trachten. Aber viele dieser Strategien sind ohne mildernde, ohne unterstützende Maßnahmen einfach nicht eins zu eins umzusetzen. Wir sehen ja im globalen Norden, wie sehr unser Wirtschaftssystem, wie die Sozialsysteme, die ja sehr gut entwickelt sind, gefordert sind, um die Verletzlichkeiten der Menschen, die von einem Lockdown betroffen sind, abzufangen bzw. zu mildern. In vielen Fällen im globalen Süden fehlen diese Systeme komplett. Menschen sind Survivors, sind Taglöhner, die am Morgen nicht wissen, womit sie sich das Essen am Abend überhaupt kaufen können. Es sind Menschen, die haben kein Trinkwasser zu Hause, keinen Wasseranschluss. Sanitäranlagen werden oft von Dutzenden bis Hunderten Haushalten geteilt und Menschen teilen sich in den Slums der Städte, in den Flüchtlingslagern, in anderen prekären Lebenssituationen, oft wenige Quadratmeter. Da gibt es so etwas wie eine Möglichkeit des physischen Abstandhaltens oder einer Selbstquarantäne überhaupt nicht. In diesem Fall ist es unbedingt notwendig, dass entsprechende Maßnahmen getroffen werden, damit die Menschen überhaupt diesen Lockdown einhalten können. Sie müssen mit dem Lebensnotwendigsten versorgt werden. Sie müssen mit Wasser, mit Nahrungsmitteln versorgt werden, auch mit Kommunikationsmitteln, damit sie überhaupt mit ihren Familien in Kontakt bleiben können, um diese Maßnahmen überhaupt einhalten zu können.
Was kann denn versucht werden in Slums, um Social Distancing, wie das so schön heißt, zu verbessern oder überhaupt einzuführen?
Es ist eine sehr gute Frage, die Sie hier stellen. Es gibt zig Millionen am Kontinent, die in sehr, sehr prekären Lebensbedingungen leben. Wie ich schon ausführte, im Prinzip ist dieses Physical Distancing, Social Distancing, es ist einfach nicht durchführbar. Was wir hier in Zusammenarbeit mit den Bewohnern in verschiedenen Gegenden versuchen, ist möglichst rasch Zugang zu Test und Isolation bzw. medizinische Behandlung im Falle einer positiven eines positiven Testergebnisses, dass Menschen natürlich auch kostenlos medizinisch behandelt werden und dass es ganz, ganz schnelle Zugangspunkte gibt. Wir versuchen auch besonders verletzliche Gruppen in diesen Slums, in diesen an den Stadträndern befindlichen Agglomerationen insofern deren Situation zu verbessern, als wir zum Beispiel für Menschen, die mit HIV/AIDS leben, dafür sorgen, dass sie für längere Zeit im Voraus Zugang zu antiretroviralen Medikamenten bekommen, dass Tuberkulosekranke in sogenannte grüne Zonen, wo sie versorgt werden, sich begeben können, um die Weiterverbreitung innerhalb dieser Agglomerationen, dieser Slums einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch die Gesundheitsaufklärung, die Information, was kann ich tun, was muss ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass ich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert bin.
Sie selbst waren im Einsatz gegen Ebola. Gibt es Erfahrungen aus diesen Einsätzen, auch bei anderen Infektionen, auf die man sich jetzt berufen kann gegen Covid-19?
Es gibt Parallelitäten, obwohl natürlich von der Virologie betrachtet her das zwei ganz, ganz unterschiedliche virale Erreger sind, auch mit ganz anderen Ansteckungsmustern. Das muss natürlich ganz klar gesagt werden. Aber ganz, ganz entscheidend ist, es sind neuartige Viren, beziehungsweise das Ebola-Virus ist zwar nicht so neuartig, aber es ist immer noch sehr, sehr wenig Wissen vorhanden. Das hat sich erst in Westafrika und jetzt im Ostkongo ein bisschen verbessert. Bis vor kurzem hatten wir keinen Impfstoff und auch keine Therapeutika, so wie beim neuartigen Coronavirus. Insofern gibt es Parallelitäten. Und ein ganz, ganz entscheidender Punkt sind natürlich die Maßnahmen der Infektionsvorbeugung und Kontrolle. Was muss ich machen, um medizinisches Personal zu schützen? Das ist eigentlich der erste Imperativ in unserer Arbeit. Medizinisches Personal ist am Kontinent extrem dünn gesät und wertvoll. Ich muss das Personal schützen, um überhaupt handlungsfähig bleiben zu können. Ich muss auch dafür sorgen, dass das Personal sich nicht ansteckt, damit es nicht selbst zur Quelle und zu einem Multiplikator der Infektion in den Krankenhäusern wird, so wie es am Anfang der Ebola-Epidemie in Westafrika leider passiert ist. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt natürlich auch bei der Bekämpfung des Coronavirus ist, was kann ich machen, um das Gesundheitssystem vor einer kompletten Überlastung und damit vor einem Kollaps zu schützen. Da ist es ganz entscheidend, dass schon weit vor den Krankenhäusern mit einem Zugang zu Testmöglichkeiten, zu Isolation, zur Betreuung, zur medizinischen Betreuung von Corona-Patientinnen und Patienten in Feldlazaretten, Feldspitälern kommt, sodass nur die allerkritischsten Fälle tatsächlich in die Krankenhäuser kommen, um dort betreut werden zu müssen.
Was steht für Ärzte ohne Grenzen konkret jetzt im Vordergrund in Bezug auf Afrika und Covid-19?
Zwei Prioritäten. Die erste Priorität ist die, dass wir unsere bestehenden Krankenhäuser, unsere bestehenden Gesundheitsstationen, die wir betreiben, für Nicht-Corona-Patientinnen Corona-sicher machen. Das ist ein Imperativ. Es gibt faktisch kein Land am Kontinent. Es gibt noch zwei Länder, die Komoren und Lesotho, die bisher keine Fälle gemeldet haben. Alle anderen haben schon Fälle, beziehungsweise werden sich die Fälle auch innerhalb der Länder weiter ausbreiten. Das heißt, erste Priorität ist jetzt, unsere bestehenden Projekte Corona sicher zu machen, wenn ich das so ausdrücken darf, damit unsere Krankenhäuser, die üblicherweise das letzte Auffangnetz der medizinischen Versorgung für die betroffenen Menschen sind, nicht kollabieren. Denn unter diesem Auffangnetz gibt es nichts mehr, was den Menschen medizinische Versorgung bringen kann. Und dann arbeiten wir mit Hochdruck daran, Spitäler, Corona-Stationen in Krankenhäusern einzurichten. Wir haben in vielen Ländern in Burkina Faso, in Mali, in Niger, in Sierra Leone bereits Corona-Krankenstationen, Krankenhäuser in Betrieb. Und wir sind in einem ganzen Dutzend weiterer Länder dabei, diese Krankenhäuser einzurichten bzw. in Betrieb zu nehmen.
Markus Bachmann, Oxfam, andere große NGOs warnen vor einer furchtbaren Hungersnot in Afrika. Hungersnöte biblischen Ausmaßes könnten da drohen. Wo ist aus Ihrer Sicht die Situation am gefährlichsten?
Betonen muss man, und das ist die große Sorge von Ärzte ohne Grenzen, dass eine Pandemie wie die Coronavirus-Pandemie, die Ungleichgewichte massiv verstärken wird. Und eines ist vollkommen klar, wir sehen das auch in unseren Gesellschaften im globalen Norden, die verletzlichen Personengruppen, die vulnerablen Personengruppen, die Menschen, die Randgruppen darstellen, Menschen, die besondere Risikogruppen darstellen, die sind überproportional betroffen, wenn es um die Last der Coronavirus-Pandemie betrifft. Das ist unsere ganz, ganz große Sorge. Unmittelbar und akut geht es darum, dass Menschen aufgrund anderer Krankheiten jetzt extrem gefährdet sind. Wir betreuen riesige Gruppen von Tuberkulose-Patientinnen am afrikanischen Kontinent, Menschen, die mit HIV/AIDS leben, schwerst mangelernährte Kinder und natürlich große, große Gruppen von schwangeren Frauen und begleitenden Frauen bei der Geburt. Hier wird der Effekt der Coronavirus-Pandemie am raschesten durchschlagen. Aber natürlich mittel- und langfristig, also über Wochen und Monate gesehen, ist das ganz, ganz große Risiko, dass sich die Ernährungssituation der Menschen massiv verschlechtern wird. Durch zwei Effekte. Erstens durch Lockdown Bewegungsrestriktionen der Menschen leidet die Landwirtschaft. Die meisten Menschen versorgen sich in Subsistenz. Aber die Grenzen sind auch am Kontinent zu. Und viele Wanderarbeiter, die dann ein oder zwei Saisonen im Jahr durch Arbeit in Nachbarländern, auf Plantagen, in den Fabriken das Zubrot erwerben, damit eine Familie überleben kann. Das fällt jetzt weg, weil diese Bewegungsfreiheit in Zeiten der Corona-Pandemie nicht gegeben ist. Und dann kommt es natürlich dazu, dass Länder, die Binnenländer sind, von den Häfen abgeschnitten sind, weil sehr, sehr viele Grenzen zu sind oder die Transportkosten explodiert sind. Das heißt, alle diese Effekte in Summe bedrohen natürlich die Ernährungssituation, die Ernährungssicherheit der Menschen. Das ist eine ganz, ganz große Sorge, die wir hier mit anderen Organisationen teilen.
Was könnte Europa tun, um in Afrika zu helfen, diese Situation aufzufangen?
Klar muss hier Solidarität gefordert werden. Eine Pandemie ist nur dann besiegt, wenn sie überall besiegt ist, weltweit besiegt ist. Da hört man jetzt von mir den Appell durch, wenn es schon nicht Solidarität ist, dann sollte es eigentlich ganz nüchtern kalkulierter Eigennutzen sein, der den globalen Norden, der Europa dazu bewegt, solidarisch zu sein mit dem globalen Süden. Es gibt Ausfuhrverbote, Ausfuhrrestriktionen für Schutzmaterialien. Das ist ganz, ganz katastrophal in der jetzigen Situation, wo sehr viele dieser Materialien im globalen Süden einfach nicht gefertigt werden können. Es kann nicht sein, dass solche Materialien im Norden gehortet werden und nicht solidarisch mit den Ländern im Süden geteilt werden. Und dann noch viel mehr, werden wir einen Impfstoff haben oder Impfstoffe haben, beziehungsweise möglicherweise Medikamente, dann ist ganz, ganz klar die Forderung zu erheben, dass diese Medikamente, diese Impfstoffe gerecht, fair und nach dem Prinzip der Notwendigkeit global zugeteilt, verteilt werden müssen, auch im globalen Süden. Und für die erste Phase der Bekämpfung, nachdem so viele öffentliche Gelder, Steuergelder in die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten fließen, auch die Forderung, dass diese so bepreist werden, einen so niedrigen Preis bekommen, dass alle Länder und alle Menschen dieser Welt sich Impfstoffe und möglicherweise Medikamente, falls es sie geben sollte, tatsächlich auch leisten können.
Markus Bachmann, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Expertise. Alles Gute.
Sehr gerne.
Markus Bachmann organisiert seit vielen Jahren Einsätze von Ärzte ohne Grenzen in Krisengebieten Afrikas und Asien.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Das wichtigste und bevölkerungsreichste Land Nordafrikas ist Ägypten. Am Telefon in Kairo ist Karim El-Guhari.
Hallo.
Karim El-Guhari berichtet für den ORF und mehrere andere deutschsprachige Medien über den arabischen Raum. Karim, wie sieht Kairo heute Abend aus? Wir zeichnen dieses Gespräch am Abend des ersten Fastentages des Monats Ramadan aus.
Naja, im Grunde genommen, also das unterscheidet sich nicht von anderen Abenden. Wir haben im Ramadan, wir haben bisher eine Ausgangssperre gehabt, die um 8 Uhr abends losgeht bis 6 Uhr morgens. Diese Ausgangssperre ist verlängert worden jetzt oder verkürzt worden, besser gesagt. Also jetzt darf man sozusagen bis 9 Uhr abends auf der Straße bleiben. Und danach herrscht dann in dieser 20-Millionen-Stadt eigentlich der totale Stillstand. Also in allen Hauptverkehrsadern kontrolliert die Polizei, dass die Leute auch wirklich nicht hin und her fahren. Und ja, eine nächtliche Ausgangssperre, die im Grunde genommen nun schon seit mehreren Wochen in Kraft ist, eben die auch im Ramadan weitergeht, wenngleich eine Stunde kürzer ist.
Wie kann man sich das vorstellen? Eine riesige Millionenstadt wie Kairo mit Basaren, mit Straßenhältern im nächtlichen Lockdown?
Genau so, also im totalen nächtlichen Lockdown. Und dann, das Irre ist ja, dann kommt 6 Uhr morgens und dann wenige Stunden später wacht dieser Moloch sozusagen in seiner vollen Wucht auf, weil im Grunde alles auch dann offen ist tagsüber. Also das ist ja das Merkwürdige, dass man hier nur eine Ausgangssperre nachts macht und tagsüber alles laufen lässt. Das hat natürlich rein medizinisch gesehen nicht viel Sinn, weil es ist ja nicht so, dass man nur irgendwie nachts vom Virus infiziert werden kann. Aber der Hauptgrund dafür ist natürlich die große, große Angst der Autoritäten davor, dass es sehr, sehr viele Ägypter gibt, die einen totalen Lockdown einfach nicht überstehen würden. Also wir haben ja eine ganz große Zahl von Menschen, die hier im informellen Sektor arbeiten, also keine Arbeitsverträge haben und Ähnliches. Wie groß dieser Sektor ist, wissen wir nicht genau. Also sie kriegen sozusagen Tagespauschalen, Tagelöhne ausbezahlt. Laut Statistischem Bundesamt in Ägypten macht das ungefähr 20% der Ökonomie in Ägypten aus. Die ILO, also die Internationale Labour Organisation, sagt sogar, das seien über 60%. Und genau darum geht's. Also diese Leute, die sozusagen von der Hand in den Mund leben. Wir haben ungefähr ein Drittel der Bevölkerung hier in Ägypten schon vor der Corona-Krise lebt unter der Armutsgrenze von 1,50 € am Tag. Und also diesen 1,50 €, wenn Sie den nicht jeden Tag verdienen, dann wissen Sie wirklich nach kurzem nicht mehr, wie Sie Ihre Familie ernähren sollen. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum wir so einen halbherzigen Lockdown haben, eben einen totalen Lockdown nachts und ganz normales Leben tagsüber.
Das heißt, Straßenverkäufer, Taglöhner sind unterwegs, als ob es keine Pandemie gäbe. Wie wirkt sich das aus auf die Infektion?
Naja, bis jetzt sind die Zahlen noch, also zumindest die offiziellen Zahlen, die wir kennen, relativ, also noch nicht im dramatischen Bereich. Wir haben etwas weniger als 4.000 Menschen, die offiziell infiziert sind. Wir haben etwas weniger als 300 offizielle Covid-19-Tote hier im Land, wobei natürlich diese offiziellen Zahlen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, weil natürlich hier relativ wenig getestet wird und wo wenig getestet wird, gibt es einfach auch wenige Fälle. Aber wir haben mit Sicherheit noch keine Situation erreicht, wo zum Beispiel die Krankenhäuser total überfordert sind oder Ähnliches, weil das würden wir dann auch hören, auch wenn die offiziellen Zahlen das eben nicht hergeben würden. Aber es wird natürlich erwartet, dass Ägypten sozusagen in der zweiten Reihe jetzt dann steht. Also nachdem das Ganze dann in Europa war, man merkt es jetzt, wie das in der Türkei hochgeschossen ist in den letzten 2 Wochen. Und die Befürchtung ist, dass das halt im nächsten Monat auch hier in Ägypten passieren wird.
Wie wirkt sich das in anderen Regionen der arabischen Welt aus? Zum Beispiel Libyen.
Es gibt dort auch Infektionen, aber auch da natürlich wieder genau das Gleiche. Wo nichts getestet wird, gibt es auch keine offiziellen Zahlen über Infektionen. Aber was man in Libyen auf jeden Fall sagen kann, dass der Krieg dort erstmal ganz normal weiterläuft und dass das von dieser Epidemie überhaupt noch gar nicht betroffen ist, weil es werden auch weiter Waffen geliefert, sowohl aus der Türkei auf der einen Seite als auch aus den Emiraten und Ägypten für die andere Seite. Also alles das geht ganz normal weiter. Wo es aber eine Auswirkung gehabt hat, wenn wir von Konflikten reden, dann ist es im Jemen. Dieser Konflikt, der nun seit 5 Jahren im Gange ist, zwischen dieser Anti-Husi-Rebellen-Koalition, die ja von Saudi-Arabien angeführt wird, und eben diesen Husi-Rebellen auf der anderen Seite. Ein Krieg, der seit 5 Jahren stattfindet und von der UN als die größte derzeit menschengemachte humanitäre Katastrophe bezeichnet wird. Da ist es tatsächlich so, dass es dieser Ausbruch von Corona einen sozusagen Waffenstillstand, einen einseitigen, auch Saudi-Arabien hat einen einseitigen Waffenstillstand vor, ich glaube, 10 Tagen ungefähr ausgerufen. Es finden zwar noch einfach vereinzelte Gefechte statt, aber da merkt man hier im Jemen sozusagen, dass da tatsächlich diese Corona-Epidemie möglicherweise die Auswirkung hat, dass die Waffen schweigen und dass es vielleicht sogar am Ende tatsächlich Friedensverhandlungen gibt. Das wiederum liegt nicht nur an der natürlich katastrophalen humanitären Situation im Jemen und einem vollkommen da niederliegenden Gesundheitssystem in einem ohnehin einer der ärmsten Länder der Welt und jetzt dann auch noch die Gesundheitseinrichtungen zerstört vom Krieg, sondern das liegt sicherhin auch daran, dass Saudi-Arabien selbst auch von dieser Corona-Epidemie beeinträchtigt ist. Angeblich sollen bis zu 150 Mitglieder der königlichen Familie Saud inzwischen infiziert sein. Also das, und jetzt haben wir noch zusätzlich dann diese ganze Ölkrise und den Ölpreis. Also all das führt dazu, dass es in diesem Konflikt zumindest im Jemen ruhiger wird. Aber in dem angesprochenen im Libyen geht es eigentlich mehr bisher so weiter wie gehabt.
Und in Syrien? Gibt's Covid-19 in Syrien?
Ja, die ersten Fälle im Nordwesten des Landes, in der Provinz Idlib, sind jetzt aufgetaucht. Und das ist sozusagen einer der größten Albtraumsituationen überhaupt, weil dort leben natürlich in dieser Provinz über 3 Millionen Menschen, davon die Hälfte als interne Flüchtlinge in irgendwelchen Baracken, in irgendwelchen Zelten unter total beengten Verhältnissen. Und natürlich, also da zum Beispiel in einer dieser Zelte, wenn man da zu zehnt in einem Zelt lebt, sozialen Abstand zu wahren, ist natürlich, funktioniert natürlich überhaupt nicht. Also da fürchtet man wirklich, dass das große, große Probleme geben wird, auch was die Hygiene angeht, regelmäßiges Händewaschen und Ähnliches. Das alles ist natürlich gerade in dieser Situation, in diesen Lagern schwer. Und auch dort ist ja gut die Hälfte der medizinischen Einrichtungen im Laufe dieses Krieges auch bombardiert und zum Teil zerstört worden. Also auch überhaupt nicht bereit für so eine Corona-Epidemie. Also da erwartet man tatsächlich, dass das könnte tatsächlich einer der schlimmsten Regionen werden, wenn es dort mal richtig ausbricht.
Die WHO sagt ja, dass es in Ländern, in denen es kein funktionierendes Gesundheitssystem gibt, kein funktionierendes Sozialsystem gibt, jetzt eine Situation kommen könnte, die viel, viel schlimmer ist als die, die es in Europa zurzeit gibt. Wie groß ist das Bewusstsein in der Region, dass man da am Beginn möglicherweise eines Abgrunds steht?
Ja, sehr groß. Das ist natürlich, also man ist sich natürlich darüber klar. Also so, nehmen wir einfach mal dieses Land Ägypten. Also es hat ein Gesundheitssystem, das sozusagen schon in normalen Zeiten kaum dazu ausgerichtet ist, diese 100 Millionen Einwohner dieses Landes auf irgendeine Art und Weise befriedigend medizinisch zu versorgen. Dazu kommt eben jetzt diese Corona-Krise und es ist vollkommen klar, dass natürlich das ägyptische Gesundheitswesen, wenn die Zahlen größer werden, ziemlich schnell zusammenbrechen wird. Ob wir dann jemals tatsächlich die wirklichen Zahlen kennen werden, wie viele Leute infiziert sind und wie viele Leute daran gestorben sind, daran habe ich allerdings auch meine Zweifel. Aber was natürlich in solchen Ländern ganz besonders dramatisch ist, Sie müssen sich sozusagen lavieren zwischen zwei Dingen. Einerseits sozusagen dieser ganzen Frage der Gesundheit des Landes, also das Gesundheitssystem irgendwie am Laufen zu halten. Dazu müsste man eigentlich sozusagen einen totalen Lockdown machen, um diese Welle eben möglichst niedrig zu halten an Infizierten. Und dann steht aber da im Gegenzug wirklich irgendwie eine existenzielle Frage, gerade bei der Wirtschaft, gerade weil viele Leute von der Hand in den Mund leben, gerade weil die Armutsrate so hoch ist und die Leute einfach überhaupt keine Reserven haben und sich das überhaupt nicht leisten können, durch so eine Krise durchzukommen. Und zusätzlich natürlich gibt es überhaupt keine Sozialsysteme wie in Europa, die die Leute dann möglicherweise noch irgendwie auffangen. Das heißt, die Leute stürzen dann tatsächlich ab. Wenn sie eben Tagelöhner sind und mehrere Wochen keine Arbeit finden, dann kommt wirklich ganz schnell der Punkt, wo sie ihre Familie nicht mehr ernähren kann. Und selbst wenn man dann versucht, staatliche Hilfe zu organisieren, ist es auch schwer, weil der Staat selber überhaupt nicht weiß, wie groß dieser ganze informelle Sektor eigentlich wirklich ist. Das sind ja alles Leute, die sind nirgendwo registriert, dass sie arbeiten. Keiner weiß es, wie viele sie sind. Keiner weiß, wo sie genau arbeiten, was sie verdienen oder was sie nicht verdienen. Das sind alles sozusagen komplett unbekannte Größen. Und Ägypten ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für viele dieser Länder, wo du eben einerseits ein wirklich schlechtes Gesundheitswesen hast und andererseits eben diese keinerlei Reserven bei vielen Leuten und ein informelles System und kein Sozialsystem, informelles wirtschaftliches System und kein Sozialsystem. Und das sind genau die Länder, vor der die WHO eben gewarnt hat, wenn dort eben eine ernsthafte Corona-Krise ausbricht, dann hat es ganz schnell viel existenziellere Folgen als zum Beispiel in Europa.
International sagt man ja, diese Pandemie stärkt überall die Regierungen, stärkt auch autoritäre Tendenzen in allen Staaten. Gibt es solche Trends auch im arabischen Raum?
Ja, also um es mal ironisch zu sagen, dazu brauchen wir keine Corona-Krise, sondern die autokratischen arabischen Staaten existieren ohnehin schon mit einem Polizeistaat und all dem und Überwachung und Ähnlichem. Dazu braucht man sozusagen nicht die Rechtfertigung einer Corona-Krise, anders als es jetzt zum Beispiel in Europa oder anderen Staaten der Fall ist. Ich glaube, hier zum Beispiel in Ägypten wirklich kann man sagen, die größte Angst der Regierenden ist tatsächlich nicht die gesundheitliche Frage, also wie viele Leute möglicherweise an dieser Epidemie sterben, sondern eine große Angst davor, dass es eben wieder erneut Aufstände geben könnte aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen infolge dieser Corona-Krise. Und das ist, glaube ich, hier für die hiesigen Autoritäten nicht nur in Ägypten, sondern auch in anderen Teilen der arabischen Welt, glaube ich, mit ihre größte Sorge. Weil wir hatten ja schon vor dieser Corona-Krise immer wieder Aufstände, auch hier in der arabischen Welt, auch in neueren Aufständen, sei es im Irak oder sei es im Libanon oder in anderen Ländern, wo man schon gemerkt hat, wie sozusagen fragil dieses ganze System, dieses ganze wirtschaftliche System ist und wie die Leute sowieso schon ökonomisch mit dem Rücken zur Wand stehen. Und da kommt jetzt sozusagen zusätzlich noch die Corona-Krise und dass die Angst sozusagen der Autokraten ist, glaube ich, sicherlich, dass das eben zu einer Unruhe führt in der Bevölkerung, die ihnen auch dann selbst gefährlich werden kann. Einer der Sachen, die ich hier wirklich auch sehr, sehr interessant und wichtig finde, ist natürlich irgendwie, wir haben ja immer in den letzten Jahren über Migration gesprochen und zwar meistens sozusagen in einem negativen Kontext. Wenn wir uns jetzt anschauen, was diese Migration für das Gesundheitswesen zum Beispiel in Afrika bedeutet. Also es gibt Schätzungen, dass es in Afrika ungefähr einen Mangel an 3 Millionen Menschen als medizinischen Personal, also als Ärzte oder als Pfleger gibt, die, weil sie eben wesentlich besser bezahlt werden, stattdessen eben meistens nach Europa gegangen sind. Das sind Leute, die heute sozusagen hier fehlen als medizinischer Braindrain und heute in den Krankenhäusern arbeiten in Europa und dort sozusagen Leben retten, statt dass sie das eben hier machen. Also eine ganz neue Blick auf Migration sozusagen als positiver Aspekt. Wir hatten gerade vor wenigen Tagen einen Fall eines Arztes zum Beispiel, eines libyschen Arztes in Wales, in einem Krankenhaus, der an Covid-19 gestorben ist und dem an seinem Begräbnis war dann und tausende von Leute haben ihn in Wales sozusagen applaudiert. Er war der große Held, ein Arzt aus Libyen, ein Migrant eben. Gleichzeitig aber ein Arzt, der heute in Libyen selbst bitter nötig wäre. Und einer der verlogensten Dinge überhaupt, finde ich, das, was der US-Präsident Donald Trump gerade macht, der jetzt gerade wieder sagt, er möchte sozusagen die gesamte Migration einschränken und alles. Gleichzeitig gibt er aber Anweisungen an die US-Konsulate, besonders medizinischem Personal, also Ärzten und Krankenschwestern, bevorzugt eben Arbeitsvisas zu geben, damit sie jetzt in dieser Situation in die USA kommen und ihre eigenen Länder verlassen und dort eben in den USA in den Krankenhäusern arbeiten. Also man sieht, wie da sozusagen dieses ganze Thema der Migration ganz mächtig durchgeschüttelt wird.
Ja, das ist die Pandemie führt die Welt zusammen, weil sie alle das gleiche Problem haben, aber trennt sie gleich und bringt sie auseinander, weil alle Staaten versuchen, sich abzuschotten und das mit gesundheitspolitischen Argumenten begründen. Karim El-Ghouhari, vielen Dank. Alles Gute nach Kairo.
Bitte sehr.
Karim El-Ghouhari ist einer der führenden Korrespondenten im arabischen Raum für verschiedene deutschsprachige Medien, darunter auch für den ORF. Der bekannteste Politiker, der bestreitet, dass Covid-19 überhaupt eine Gefahr ist, ist der rechtsextreme Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro. Bolsonaro steht mit seiner Leugnung der Gefahren des Coronavirus ziemlich allein da in der Welt. Sogar Donald Trump, mit dem Bolsonaro politisch eng verbunden ist, ist von seiner anfänglichen Verharmlosung abgegangen. Ich spreche jetzt in der brasilianischen Metropole Sao Paulo mit dem Sozialwissenschaftler Jakob Lazar. Hallo.
Ja, hallo.
Wenn man in die Straßen sieht von Sao Paulo, wie hat sich da die Atmosphäre verändert und spielt das eine Rolle, dass der Präsident sagt, das ist alles eine Erfindung und keine Gefahr?
Zuerst einmal muss man sich das vor Augen führen, wie die Dimension der Metropole Sao Paulo ist. Wir reden hier von einer der größten Städte weltweit mit fast 18 Millionen Einwohnern. Und Brasilien ist ein föderaler Staat. Das heißt, jeder Bundesstaat hat seine eigene bundesstaatliche Regierung. Und Sao Paulo ist nicht nur die Stadt, sondern auch der Bundesstaat. Und seit einem Monat befinden wir uns hier in Sao Paulo in einer offiziellen Quarantäne. Das heißt, alle nicht essentiellen Geschäfte, alle nicht essentiellen Services sind alle geschlossen. Und diese Quarantäne wurde aber nicht von der Zentralregierung eingeführt, sondern wurde von der bundesstaatlichen Regierung eingeführt. Das heißt, der Gouverneur von Sao Paulo hat diese Quarantäne verhängt und dieselbe Situation befindet sich auch im Bundesstaat Rio de Janeiro, wo auch eine Quarantäne seit einem Monat implementiert wurde.
Wie sieht diese Quarantäne aus? Ist das so wie die Lockdowns in Europa, also Schulen zu, meisten Geschäfte zu, oder ist das anders?
Ja, es ist sehr ähnlich. Es ist sehr ähnlich wie in Europa. Die Schulen sind alle zu, auch die Kindergärten, die Universitäten sind auch alle geschlossen. Die Geschäfte sind alle geschlossen. Also wenn wir von Geschäften reden, reden wir hier von nicht essentiellen Geschäften. Also Supermärkte bleiben offen. Es gibt eine Liste von essentiellen Services und Geschäften, die weiterhin offen bleiben müssen. Die große Sorge am Anfang war, dass dieser Coronavirus in die Favelas kommt. Wir reden hier, diese Favelas, das sind Bezirke mit mehreren Millionen Einwohnern, manchmal zu mehreren Millionen Einwohnern. Und wenn es da beginnt einmal, dass dieser Virus sich da zirkuliert in diesen Bereichen, kann man es dann auch schwer aufhalten. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist die schlechte Gesundheitsvorsorge. Also in Brasilien ist es sehr ähnlich wie in den USA. Man hat private Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsversicherungen. Und dann gibt es auch die viele Leute, die sich das nicht leisten können. Es gibt aber dafür ein unitäres allgemeines Gesundheitssystem. Das System ist aber halt natürlich nicht so gut wie in vielen europäischen oder anderen westlichen Ländern. Wie ist die Situation im Moment in den Favelas aus? Natürlich viele Leute verlieren ihr Grundeinkommen durch das Zuhausebleiben. Viele Einwohner der Favelas arbeiten als Hausangestellte, als Hausdiener bei vielen reicheren Familien in der Stadt. Viele Bewohner der Favelas arbeiten als Lebensmittelverkäufer in den Arbeitsbezirken in Sao Paulo. Das heißt, es ist ein extrem schwierige und schlechte wirtschaftliche Situation für viele Leute. Wir sehen das an den Zahlen. Wir haben in Brasilien über 50 Millionen Schwarzarbeiter, die jetzt alle registriert werden müssen, um ein Notfallpaket finanziell zu bekommen.
Wie wirkt sich das dann überhaupt aus, dass der Präsident des Landes sagt, das ist eine kleine Grippe und er ist gegen diese Quarantänemaßnahmen?
Wirkt sich wirklich aus. Wir sehen hier, um die 30% der Bevölkerung, die nach wie vor auf den Präsidenten hört und den Präsidenten unterstützt. Das ist eine Gruppe, gesellschaftliche Gruppe, die im Endeffekt das tut, was der Präsident sagt. Das Problem ist, man hat hier als Brasilianer oder als Person, die in Brasilien lebt, bekommt man mehrere Nachrichten. Man bekommt auf der einen Seite die Nachricht von den lokalen Gouverneuren oder von den meisten Gouverneuren, die sagen, bleibt zu Hause, es ist jetzt eine Quarantäne oder es ist keine Quarantäne, aber bitte zu Hause bleiben. Und das Gesundheitsministerium hat auch bis vor kurzem, sagt auch noch immer, wir müssen die Self-Isolation sozusagen weiter betreiben. Auf der anderen Seite hat man den Präsidenten, der sagt, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen viel schlimmer sind als die gesundheitlichen. Und die Self-Isolation ist eigentlich nicht notwendig und die Leute sollen zurückgehen in die Arbeit.
Wie wirkt sich das politisch aus, wenn die Gouverneure in die eine Richtung ziehen, der Präsident in die völlig andere Richtung? Es hat ja auch eine Krise in der Regierung gegeben. Der Gesundheitsminister ist geschasst worden, da gibt es jetzt einen neuen Gesundheitsminister.
Ja, die politische Situation hat sich in den letzten 1,5 Monaten extrem turbulent verändert. Was wir gesehen haben, ist zuerst einmal, dass gewisse Gouverneure von verschiedenen brasilianischen Bundesstaaten, insbesondere Sao Paulo und Rio de Janeiro, die Quarantäne implementiert haben, eingesetzt haben und sozusagen als Opposition gegen die Präsidenten gegangen sind. Das ist die erste Bewegung, die passiert ist. Das zweite war, dass der Gesundheitsminister oder Ex-Gesundheitsminister, Luiz Henrique Mandetta, wurde geschasst vor einigen Tagen, für über eine Woche. Und warum? Das war, weil er für die Self-Isolation und Quarantänemaßnahmen war. Er selbst Ex-Mediziner und hat sich berufen auf die Zahlen, die das Gesundheitsministerium sozusagen erhoben haben. Das heißt, der Gesundheitsminister und die Gouverneure und der brasilianische Kongress haben alle gesagt, wir müssen diese Quarantänemaßnahmen beibehalten und sollten sie auch beibehalten. Und der Präsident sagt nein. Das Resultat haben wir gesehen vor einer Woche oder über einer Woche, wo der Gesundheitsminister geschasst wurde. Ein weiteres Resultat aus der ganzen Krise ist natürlich ein absolutes Chaos der politischen Situation hier. Wir haben es gibt in der brasilianischen Regierung gibt es zwei verschiedene Gruppierungen. Die eine Gruppierung ist der ideologische Flügel der Bolsonaro-Regierung und der andere ist der militärische Flügel. Und der ideologische Flügel ist absolut gegen die Quarantänemaßnahmen und der militärische Flügel versucht ein bisschen pragmatischer zu handeln und den Bolsonaro sozusagen einzuflüstern, dass er nicht so strikt gegen die Quarantänemaßnahmen sein sollte.
Es gibt ja die Opposition, die Oppositionelle Arbeiterpartei, den früheren Präsidenten Lula. Nimmt er da Position ein in dieser Auseinandersetzung?
Lula wurde seit einigen Monaten auf freien Fuß gesetzt, war über ein Jahr im Gefängnis. Seit seiner Entlassung ist ein bisschen untergetaucht, beziehungsweise ist er nicht so stark in den Medien präsent wie andere Politiker. Die großen Oppositionsfiguren, die sich herausstechen durch diese ganze Krise, sind der ehemalige Gesundheitsminister, Luiz Henrique Mandetta, weil er eine sehr pragmatische und sachliche Position eingenommen hat während der ganzen Krise. Dann natürlich auch der Gouverneur von Sao Paulo, João Doria, der für die Quarantänemaßnahmen ist und diese auch eingesetzt hat und auch jeden Tag fast jeden Tag vor die Kamera tritt, um neue Maßnahmen zu verkünden. Und auch der Gouverneur von Rio de Janeiro, der sehr ähnlich ist zu João Doria. Und seit neun, und das ist jetzt die große Neuigkeit seit heute, Freitag, der 24., der Justizminister Sergio Moro ist die große, große Galionsfigur der Rechten bzw. der Liberalen und ist seit der Bolsonaro-Regierung in der Regierung drinnen und hat heute seinen Rücktritt verkündigt. Das ist eine Bombennachricht. Warum? Weil er sozusagen die Legitimität Bolsonaros sichergestellt hat. Und das wird jetzt enorme Auswirkungen haben.
Wo steht denn Brasilien eigentlich in der Kurve der Ansteckungen? In den internationalen Zeitungen gibt es Berichte, in Parks in Sao Paulo werden Gräber ausgehoben, weil es so viele Tote gibt. Die Statistik zeigt das nicht, oder?
Es werden zu wenige Tests durchgeführt. Bis vor kurzem gab es auch in der 18 Millionen Einwohnerstadt Sao Paulo nur ein Labor, das Tests durchgeführt hat, beziehungsweise die Tests analysiert hat. Das ist natürlich eine große, große Hürde, um herauszufinden, wo Brasilien im Moment auf der Kurve steht. Was wir hier sehen, ist, dass bis gestern eigentlich war die Situation im Bundesstaat Sao Paulo etwas besser seit einer Woche, und gestern sind plötzlich 400 Menschen auf einmal gestorben. Und das ist jetzt, wie gesagt, alles neu. Es ist wie seit gestern diese Nachricht gekommen, und das ist insofern relevant, weil bis zum 10. Mai Rio de Janeiro und Sao Paulo die Quarantänemaßnahmen gesetzt haben und gesagt haben, nachher wird das sozusagen aufgehoben. Diese Nachricht seit gestern, und wenn das jetzt so weitergeht, kann bedeuten, dass die Quarantänemaßnahmen doch länger sein werden.
Aber die Spitäler haben bisher die Kranken aufnehmen können. Da gab es noch kein Desaster wie in Italien oder Frankreich.
Es wird langsam zu einem Desaster in gewissen Bundesstaaten und Regionen. Im Norden und in den nordöstlichen Bundesstaaten wie Pará, Amazonas und Bahia ist das Gesundheitssystem schon im Kollaps. Das heißt, wir sehen in der Stadt Manaus, das ist die Hauptstadt vom Bundesstaat Amazonas, ist das Gesundheitssystem absolut kollabiert. Das heißt, es gibt keine Intensivbetten mehr. Auch die Privatkrankenhäuser sind alle voll, und das Gesundheitssystem hat einfach keine Kapazitäten mehr. Dasselbe oder eine ähnliche Situation ist in der Stadt Belém im Norden des Landes, und hier im Bundesstaat Sao Paulo kommt es jetzt auch langsam zu dieser Maximalkapazität. Interessanterweise zu dem Thema: vor genau einem Monat oder vor fast einem Monat hat der Ex-Gesundheitsminister öffentlich gesagt, dass Brasilien Ende April einen Gesundheitskollaps haben wird. Und genau das ist auch in Kraft getreten.
Jakob Lazar, danke vielmals. Alles Gute nach Sao Paulo.
Vielen, vielen Dank. Alles Liebe nach Wien.
Sie hörten zu den Auswirkungen von Covid-19 für den globalen Süden vor Jakob Lazar aus Brasilien, den Afrika-Experten der Ärzte ohne Grenzen Markus Bachmann, und aus Kairo den Korrespondenten Karim El-Guhari. Der Falter ist bemüht, über den heimischen Tellerrand hinauszublicken, ohne Scheuklappen und ohne nationale Engstirnigkeit. Wenn Sie den Journalismus des Falter unterstützen wollen, ist ein Abo der beste Weg. Ein Falter-Abo kann man über das Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at. Diesen Podcast können Sie natürlich ebenfalls abonnieren, das ist sogar gratis. Die Tipps dazu gibt es auf der Internetseite des Falter. Und wenn Sie uns ein gutes Rating geben, dann hilft das sogar den berühmten Algorithmen, das Falterradio bekannt zu machen im großen, weiten Internet. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.